Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt und heute habe ich zwei Spezialexperten eingeladen zu einem Thema, von dem ich persönlich nämlich gar keine Ahnung habe, aber die zwei Gäste, die heute dabei sind, haben da sehr viel Ahnung. Die Rede ist von Guild Wars 2, da ist der zweite DLC erschienen, nämlich Path of Fire und dazu habe ich mir zum einen aus München die wunderbare Petra eingeladen von der GameStar. Guten Morgen, Petra.
Guten Morgen und ich möchte dich gerne korrigieren, aber stell doch erstmal den nächsten Gast vor.
So, geht ja gut los. Der zweite Gast ist Matthias hier aus Freiburg, auch Podcaster bei der Datenschorle. Und du warst auch schon mal zu Gast hier beim Guild Wars Podcast, ist schon eine Weile her. Ein paar Jährchen, da haben wir mal über die Adventure Box gesprochen und EVE Online. Hallo Matthias.
Ja, guten Morgen.
Petra, was habe ich versemmelt?
Ja, sag mal, Wie kannst du denn Path of Fire als DLC bezeichnen? Jetzt ist aber Schicht im Schacht. Nein, es ist tatsächlich ein Add-on, Herr DLC. Und zwar ein sehr umfangreiches Add-on. Und man muss dafür auch richtig gut Kohle dalassen. Also DLC ist tatsächlich, wie soll ich sagen, ein sehr schmutziger Begriff für ein sehr großes Stück Spiel.
Es wird dem nicht
gerecht. Also du hast den Content heruntergeladen, oder?
Dann ja, natürlich habe ich den Content heruntergeladen, wie du auch jedes andere Spiel inzwischen herunterlädst, Herr Klugscheißer.
Wunderbar, geht ja gut los hier. Guild Wars 2, vielleicht nur kurz zur Einstimmung für die Leute, die gar nicht wissen, ist ein MMO von ArenaNet. Inzwischen ja auch, war das schon immer Free-to-Play?
Nein,
also
nein.
Inzwischen ist es ja Free-to-Play.
Es wurde Free-to-Play mit Heart of Thorns. Als das erste Add-on rauskam, haben sie das Hauptspiel Free-to-Play gemacht und man musste dann nur für das erste Add-on dann bezahlen und jetzt halt auch für das zweite Add-on bezahlen. Aber das Hauptspiel ist tatsächlich hier, komm, spiel mich, ich koste nichts. Und das kann man gut ausprobieren.
Genau. Wir haben über das Grundspiel, ist schon ewig her, Petra, in der Folge 536 gesprochen. Also, da waren wir noch nicht mal Insert Moin, da hatte ich noch weniger Bart.
Im Krieg also.
Lang vorm Krieg. Breakfast at Manu Spiels hießen wir da noch. Dann haben wir in Folge 1525 über das erste Add-on gesprochen. Mhm. Und Matthias, die Folgenummer weiß ich nicht mehr, diese Super Adventure Box, aber das war ja auch so ein Special, gell? Das gibt's eh nicht mehr.
Genau,
so
das haben sie da zum 1. April und das ist so ein wiederkehrendes Special, da haben wir mal drüber geredet, ist aber lang her.
Ja, und Path of Fire ist jetzt Ende letzten Jahres erschienen, Petra, und du warst so begeistert, dass du auch gesagt hast, wir müssen da unbedingt drüber reden, weil du sehr begeistert warst von dem Spiel. Du hast 89%, glaube ich, gegeben im GameStar-Test.
Ja, wir geben ja keine Prozente mehr, wir geben ja nur noch Punkte. Ja, ich möchte Punkte. Das bitte richtig stellen an dieser Position. Ja, 89 und so rein von meinem Begeisterungslevel hätte ich auch gerne noch mehr gegeben, aber natürlich musst du auch mal irgendwie so ein paar Sachen anlegen und sagen, ja, das hätten sie auch noch ein bisschen besser machen können und das und so weiter und so fort. Hauptspiel habe ich damals, glaube ich, 91 gegeben und Heart of Thrones hat irgendwie was mit einem frühen 80er bekommen, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, 84 oder so und jetzt Path of Fire wieder tatsächlich deutlich besser als Heart of Thrones, genau.
Genau, das habe ich auch rausgelesen, dass du so das Gefühl hattest, es macht viel, vieles besser als das letzte Add-on, was da kam, weil es sich mehr auf die Tugenden wieder besinnt, die das Hauptspiel so toll gemacht haben, oder?
Ja, also ich meine, was mich an Heart of Thorns, damit ich das mal einordnen kann, so ein bisschen gekekst hat, war tatsächlich, auch wenn das Map-Design objektiv betrachtet in vielerlei Hinsicht brillant ist, also die verschlungenen Tiefen, das ist die 1, 2, 3. Map, die man besucht, glaube ich, ja, dritte Map. Die ist tatsächlich so irrsinnig gestaltet und so, tatsächlich auch recht clever, wie die einzelnen Ebenen miteinander verwoben sind. Aber als jemand, der sich im eigenen Badezimmer verläuft, ist das der Horror. Und ich habe mich tatsächlich in Heart of Thorns für lange, lange Zeit immer wieder verlaufen. Und wenn ich jetzt nach einer Weile wieder auf die Karten komme und man kommt immer mal wieder auf die Karten, sei es um irgendein Meta-Event zu machen und sei es um irgendwelche Dailies zu machen oder sowas, denke ich auch immer so, ach du Scheiße, ja, natürlich. Jetzt weiß ich wieder, warum es so chaotisch damals war, als ich Heart of Thorns gespielt habe, weil ich mich dauernd verlaufen habe. Und Path of Fire ist, was das angeht, tatsächlich sehr viel angenehmer zu spielen, weil man da, ich will nicht behaupten, man kann sonntags sehen, wer montags zu Besuch kommt, weil die Karten so offen sind, aber sie sind schon sehr, 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 offener als in Heart of Thorns und man hat wieder das Gefühl von Weite. Man will wieder gucken, was irgendwie hinter der nächsten Ecke ist und auch Tempelanlagen in der Ferne erkunden und so weiter und so fort. Also dieses Gefühl, ich befinde mich in einem exotischen Land, das mir zu Füßen liegt, das kommt in Path of Fire deutlich besser rüber als in Heart of Thorns.
Ja, dem kann ich auch. Genau. Da muss ich kurz eingreifen, weil ich kann das komplett unterschreiben. Und vor allem der Unterschied in den neuen Karten ist einfach, was mich auch gestört hat in Heart of Thorns, ist, wenn ich auf einer Karte irgendwo einen Punkt sehe, wo ich hin möchte, dann laufe ich da hin und ich stehe auf der Karte direkt auf dem Punkt, aber ich bin nicht dort, weil er irgendwie einen Kilometer über oder unter mir ist und ich hätte vor 10 Minuten links abbiegen müssen, um irgendwie runter. Das hat mich wahnsinnig
gemacht. Also gerade verschlungene Tiefen, dritte Karte, wer das jemals spielen sollte, jetzt schon mal geistig darauf vorbereiten, es wird schlimm. Es wird echt schlimm.
Und das ist aber großartig im Path of Fire. Eben genauso dieses Gefühl, man möchte wieder was erkunden auf der Karte. Ja. Das hat man da sofort wieder da.
Genau, man sieht irgendwas am Horizont. Ich meine, klar, für die Leute, die Guild Wars Nightfall, wir müssen einen kurzen Exkurs nach 2007 machen, Entschuldigung. Und zwar ist, es war Ende 2006, ach, egal, irgendwie so in dem Zeitraum, als ich noch 18 war. Da ist nämlich Guild Wars Nightfall rausgekommen. Das war der dritte Teil der ersten Guild Wars Teile. Und die teilen sich ja auf in Prophecies, Factions und Nightfall. Und Nightfall war der dritte Teil. Ich glaube, der ist Ende 2006 rausgekommen. So war das. Und da war man auch in einem afrikanisch angehauchten Teil von Tyria unterwegs. Also so heißt ja die Hauptwelt von Guild Wars 2. Und das ist tatsächlich jetzt wieder die Welt von Guild Wars Path of Fire. Und man ist da halt unterwegs. Und es war auch damals schon sehr exotisch mit diesen Tempelanlagen und man wollte natürlich da rein, aber es war ja damals alles instanziert und es war alles nicht so, ich laufe da jetzt einfach mal hin und guck mal, was da los ist. Und das ist in Path of Fire halt fantastisch. Man kommt halt irgendwie um eine Ecke, sieht eine total exotische Tempelanlage und denkt sich so, da gehe ich jetzt hin und guck mal, was da los ist. Im Zweifelsfall sind da natürlich irgendwelche Gegner, die verdroschen werden wollen, aber es ist trotzdem deutlich angenehmer als in Heart of Thorns.
Ja, klingt so, als hätte man da wirklich Bock drauf, das dann zu machen und wird dann auch entsprechend belohnt, oder?
Ja, definitiv.
Was natürlich da auch groß mit reinspielt, ist, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon reinbringen sollen, aber dieses neue Mount-System geht natürlich Hand in Hand mit diesem Map-Design, weil die Mounts einfach, die jetzt neu sind in Path of Fire, auch tatsächlich für das Erkunden der Karte gemacht sind, weil man hat eben unterschiedliche Mounts. Es gibt insgesamt 5 Stück. Und die können alle unterschiedliche Dinge. Also es gibt zum Beispiel einen Raptor, der kann kurze Strecken sehr schnell rennen. Es gibt einen Springer, der kann sehr hoch springen. Das heißt, wenn man irgendwo vor einer Wand steht, dann steigt man auf dieses Mount auf und springt da hoch. Und da gibt's eben noch andere Mounts, insgesamt 5, die was Bestimmtes können. Das Ende ist dann erreicht beim Griffon, den Greifen, mit dem man quasi fliegen kann, aber nicht wirklich. Also man kann nicht an Höhe gewinnen, aber man kann zum Beispiel auf einem sehr hohen Punkt anfangen und dann so über die Karte gleiten. Und die haben die Mounts in einer Art und Weise implementiert, dass es wahnsinnig Spaß macht, mit denen über die Karte zu gehen. Ein Faktor für mich zum Beispiel ist, dass man einen Mount, während man läuft, mounten casten kann. Ja, so ist es.
Ja.
Und aus der Bewegung raus erscheint es dann und man springt drauf und läuft weiter. Und also das ist wahnsinnig dynamisch und geht halt dann auch Hand in Hand mit dem ganzen Map-Design, dass das dann auch verlangt, dass man diese Mounts dann wechselt. Und also es ist wirklich großartig gemacht.
Kann ich dynamisch dann ständig wechseln, wenn dann eine neue Challenge kommt? Ist nicht wie bei Zelda oder bei Witcher, dass ich erst irgendwie mein Pferdchen
muss und warten. Nee, die Kämpfe sind tatsächlich, du kannst die Reittiere immer nur in den ersten Sekunden einer Challenge, wie du sagst, also eines Events, eines Kampfes und so einsetzen, weil sobald sobald du dich wirklich in den Kampf begeben möchtest, musst du absteigen. Du kannst nicht auf diesem Vieh kämpfen. Was allerdings ganz cool ist, wenn du alles auf Max hast, wenn du alle Viecher auf Max hast, dann bedingen die Stärken sich so ein bisschen und die haben auch so einen ersten, wie soll ich sagen, so einen ersten Schlag. Also der Raptor hat zum Beispiel so einen Schlag mit dem Schwanz, der Gegner Pulks zusammenzieht, was insbesondere auf, wie soll ich sagen, Karten, wo ja, also Karten so im Stufenbereich 1 bis 15 oder auch 15 bis 25 und so weiter und so fort dazu führt, dass du die Events inzwischen nicht mehr, ich stelle mich auf den Boden und schieße irgendwas tot oder klopp irgendwas tot, meisterst, sondern du steigst halt auf deinen Raptor. Dann sind dann drei Leute, die oder vier Leute oder fünf Leute, die auf ihrem Raptor sind. Und dann kommt dann irgendwie die Gegnergruppe und alle stürzen sich auf die Gegnergruppe, drücken ihren Schwanzschlag und dann ist die Gegnergruppe tatsächlich im Regelfall einfach schon mal tot. Und die ganzen armen Spieler, die vielleicht gerade angefangen haben und die das Event auch gerne mitmachen würden, die stehen dann daneben, weil sie ja noch keine Tiere haben und weil sie ja noch ganz schwach sind und gucken dann so ein bisschen doof aus der Wäsche. Das ist ein bisschen scheiße eigentlich.
Also ich hab schon Leute fluchen hören und sagen, bitte, die Raptoren endlich mal beiseite legen.
Ja.
Andere Leute wollen mindestens einmal mit ihrem Stöckchen auf den Gegner klopfen.
Ja, ich schäme mich auch immer, wenn ich mich dabei erwische, dass ich das mache. Das ist tatsächlich nicht so geil. So hat auch, also so hat jedes Vieh so ein bisschen was anderes. Zum Beispiel der Schweberochen, der hat, ich rede jetzt auch von den Angriffen, der Schweberochen hat keinen Angriff, sondern der hat so eine Heilfähigkeit. Wenn du in so eine Gruppe dann reinschwebst und dann auf deinen Attack-Skill, in dem Fall Heil-Skill drückst, dann machst du so eine Spirale durch die Gruppe und heilst sie so ein bisschen. Also das ist funny auf jeden Fall. Aber gerade was die Startgebiete angeht, sollte man vielleicht, wenn man netter Spieler ist, die Raptoren zu Hause lassen.
Nein, da fliegt man da mit seinem Greifen drüber.
Ein Post, genau. Ja, danke.
So wie ich das verstanden habe, macht es aber auch wahnsinnig Spaß, diese Tiere überhaupt erstmal freizuschalten, oder? Weil es so ineinander verzahnt ist mit der eigentlichen Questreihe. Das klang sehr spannend.
Zum einen brauchst du tatsächlich für bestimmte Sachen brauchst du ein paar Pets. Du brauchst, der Raptor ist tatsächlich das Einfachste, was du bekommst im Spiel. Du kommst in der neuen Welt an, also in der alten aus Nightfall kommst du halt frisch an und dann stolperst du zum ersten Mal in eine Herzchenaufgabe. Wer Guild Wars Spieler ist, der weiß, was ich meine. Und das, was du da bekommst, ist tatsächlich dein Raptor. Also für den musst du tatsächlich nichts ausgeben. Du kriegst den automatisch. Du musst diese Aufgabe machen, sonst geht's nicht weiter. Und dann hast du deinen Raptor. Und den kannst du natürlich dann später noch verbessern über diese Beherrschungspunkte, die wir auch schon mal in Heart of Thorns angesprochen haben. Die gibt's jetzt natürlich wieder oder immer noch oder abermals, aber nicht mehr in so einer Irrsinnsvariante, wie es in Heart of Thorns der Fall war. Und man verbessert die Tiere dann über diese Beherrschungspunkte, dass sie dann nach und nach bessere Sachen können. Zum Beispiel der Raptor kann dann eben über wahnsinnig weite Abgründe springen. Der Springer springt halt noch höher. Der Schweberochen, was kann der? Was kann der Schweberochen? Ach so, ja, klar. Der Schweberochen kann ganz kurzzeitig ein bisschen höher gleiten. Das muss man auch hin und wieder einsetzen. Also, dass der mehr Höhe vom Boden gewinnt, weil der gleitet ja relativ flach über den Boden und ist insbesondere auf Wasser oder auf Schwefel oder auf Treibsand sehr, sehr nützlich, weil auf Schwefel und auf Treibsand stirbst du halt, beziehungsweise drinnen im Treibsand. Dann kannst du den so ein bisschen hochheben, den Raptor, um dann irgendwie so den Schweberochen, um so ein paar kleine Sachen zu erreichen. Es gibt eine spezielle Stelle, wo man ihn auf jeden Fall braucht. Also du brauchst tatsächlich diese Tiere auch, um die Karten zu erkunden. Das hat der Matthias ja schon gesagt. Für die Story selber würde ich sagen, nein, nicht wirklich. Oder vielleicht ja, zwei Stellen maximal.
Ich glaube, was Manu meint mit dem, es macht Spaß, sie freizuspielen, ist vor allem darauf ausgelegt, dass man, um ein Reittier zu bekommen, musst du quasi Quests mit diesem Reittier lösen.
Genau.
Das heißt, du hast es noch nicht. Dann kannst du aber schon dir quasi eins ausleihen und musst Aufgaben mit den Fähigkeiten des Reittiers ausführen. Das heißt, du lernst das Reittier, bevor du es dann tatsächlich bekommst. Und das ist eigentlich sehr intelligent gemacht. Du kriegst es nicht einfach hingeworfen und dann probierst du mal an manchen Stellen ein bisschen aus, wofür das denn nützlich sein könnte. Sondern du musst erstmal ganz viele Sachen machen, die speziell für dieses Reittier auch gemacht sind.
Wenn der Manu das so meint, dann hast du natürlich vollkommen recht.
Ich weiß es nicht, ob er es so gemeint hat, aber so habe ich es interpretiert.
Eine kleine Kontroverse gab es doch aber um das fünfte Reittier, den Greifen, den der Matthias vorhin schon angesprochen hat. Die anderen vier bekomme ich doch so im Spiel durchs Spiel.
Nee, auch nicht. Oder? Nein. Auch der Schakal kostet dich tatsächlich auch 20 Gold. Das ist, den brauchst du.
Aber Gold kann man im Spiel verdienen.
Ja, natürlich, genau. Es ist so, ich glaube, also du brauchst den Greifen und den Schakal nicht für die Story. So ist es, genau. Und alle anderen davor, glaube ich, schon. Ja, natürlich, weil du den Schweberochen auch brauchst, um eben später in Gebiete vorzudringen, wo es dann weitergeht mit der Handlung und so weiter und so fort. Aber egal, du brauchst den Schakal nicht für die Story und du brauchst den Greifen nicht für die Story. Der Schakal ist jetzt nicht unbedingt Luxus, den brauchst du tatsächlich später mal, wenn du alle Sachen auf der Karte entdecken willst, weil der Schakal hat nämlich als dritte Fähigkeit, die du eben freischaltest, der kann Sandportale benutzen. Das heißt, du verwandelst dich ganz kurzzeitig, wenn du auf dem Rücken von dem Vieh sitzt und Doppelsprung drückst, verwandelst du dich in so einen Sandwirbel, der dich zum einen sehr weit nach vorne katapultiert. Das kannst du dreimal in Folge machen und damit ganz schön viel Distanz überbrücken oder auch Stürze überbrücken. Also du kannst halt Höhenunterschiede auch überbrücken mit dem Vieh, weil du dann nämlich keinen Schaden nimmst, logischerweise, außer du fällst halt von ganz weit oben runter. Und der kann halt so Sandportale benutzen, die dich dann an Punkte bringen, an die du sonst nicht gelangen würdest, mit keiner Variante. Also da kommst du einfach nicht hin. Nicht mit dem Greifen, nicht mit dem Springer, gar nicht. Dafür brauchst du ihn schon. Aber natürlich sind 20 Gold jetzt nicht die Welt. Die hat man auch als Spieler in Guild Wars 2 vergleichsweise flott zusammen. Also da muss man jetzt irgendwie, keine Ahnung, da machst du zweimal, dreimal, viermal Tarier und denkst dann auch schon so, oh, das muss jetzt aber mal reichen.
Oder machst 10 Dailies.
Du machst 10 Dailies, kriegst pro Daily, kriegst du halt 2 Gold und fertig, hast du den.
Geht ja.
Genau. Also das sind halt 10 Tage und dann hast du den. Aber der Greif kostet halt 250 Gold und das ist schon noch ein bisschen was mehr an Holz, was man da im Schrank haben muss. Vor der Hütte hätte ich jetzt fast gesagt.
Aber die musst du ja nicht einfach nur zahlen, ne? Also das ist ja nicht so, dass du zu einem Händler gehst, der da den Greifen hat, sondern die haben ja ein riesen Ding drum gesponnen. Ja. Also erstmal musst du die Story fertig spielen, sonst kommst du überhaupt nicht hin. Dann war ja auch überhaupt nicht angekündigt. Nee. Also niemand wusste, dass es den gibt, bis Leute endlich mal die Story zu Ende gespielt haben und gemerkt haben, oh, da geht's ja noch irgendwie weiter. Mm-mm. Und dann musst du auch mit dem wahnsinnig viele Aufgaben lösen. Also es ist dann wieder so, dann sind dann irgendwo Greifennester, da kannst du dann temporär auf einen drauf, kannst dann ein bisschen rumfliegen und musst das in so Etappen machen. Und das hängt nochmal eine richtige Story hinten dran mit Instanzen und alle möglichen Klimbim, man kommt auf neue Instanzen auch drauf. In so eine riesen Bibliothek kommt man zum Beispiel rein, muss da Aufgaben lösen. Wobei in der Bibliothek war man in der normalen Story auch schon
genau,
mal.
Genau, da trifft man dann, da trifft man dann, du weißt schon, und Dingenskirchen, ne? Also hier jetzt keine Spoiler. Ja, genau.
Es wäre schon ein massiver Spoiler,
wenn man das so sagt. Und da muss man tatsächlich auch wieder was lösen. Übrigens für alle Leute, die den Greifen unbedingt haben wollen und noch nicht haben, kurzer Tipp, wenn ihr nicht viel Zeit habt und wenn so das händische Suchen euch auf den Keks geht, dann geht auch bitte mal bei dalfi.net nachschauen. Der hat nämlich einen ganz coolen Guide gemacht. Inzwischen gibt es wahrscheinlich an jeder Ecke Guides, aber der Guide hat mir damals wahnsinnig geholfen.
Ist das nicht eine Sie?
Oder nein, wen du wieder meinst, das ist die Aisha, glaube ich, die mit der süßen Stimme auf YouTube, oder?
Nein, hi, das ist Aisha.
Nicht?
Nein, ich dachte, Dalfi sei eine Sie, echt? Aber ich kann mich auch täuschen.
Ich habe immer gedacht, es sei ein Er. Okay, alles klar. Nee, Entschuldige mich.
Nein, ich kann auch Unrecht haben, ich weiß.
Nee, du, kann auch sein, dass es ein Er ist, warum auch nicht. Diese Guides von der Aisha finde ich, oder wie sie auch immer heißt, ich glaube, ja, ne? Oder Aisha, oder? Ist sie doch, ne? Egal.
Ich würde ja auch sagen, aber ich möchte mich jetzt
nicht festlegen. Ja, aber die sind wirklich fantastisch. Die macht halt super geile und super easy zu folgende Videos, wie man zu irgendwelchen Punkten auf den Maps kommt und so weiter und so fort. Also das kann ich auch sehr empfehlen, alles auf YouTube und Dalfi eben auf dalfi.net. Und als kleinen Tipp, wenn ihr euch die Guides da anschaut, wie ihr den Greifen bekommt, dann achtet mal bitte darauf, wo ihr mit dem Greifenflug startet, also wo das erste Ei ist, zu dem ihr hochklettern müsst, wahrscheinlich mit dem Springer, um da eben oben das Ei, was man später dann noch braucht für den wirklichen Greifen, um den zu bekommen, wo man das dann sammelt. Von dem Punkt aus kann man nämlich jeden anderen Greifenpunkt auf der Karte mit dem Greifen, den man da oben bekommt, erreichen. Also nicht wieder runter schweben und mit dem Springer wieder rauf und so weiter und so fort, sondern einfach wirklich geschickt mit dem Greifen von einem Ei zum anderen fliegen. Das spart so endlos viel Zeit. Ich habe den Greifen tatsächlich, ich sag's ungern, aber in einem Nachmittag bekommen.
Aber mit dem Guide.
Ja, aber ich habe mir den Guide halt sehr, sehr genau angeschaut und dachte so, ach guck mal, da kann man ja überall hinfliegen. Das hat der Dulfi oder die Dulfi oder Dalfi übrigens nicht in ihrem Guide oder in seinem Guide stehen. Das hat die Frau Schmidt selber herausgefunden, nachdem sie dann da oben stand und dachte so, Moment mal, das nächste Greifending ist dahin, da kann ich doch einfach hinfliegen. Was für ein Scheiß hier, das muss ich doch nicht
mehr. Ja, das ist so ein Aha-Moment, den man dann irgendwann mal hat. Und dann, das macht aber auch großen Spaß, weil dann wird einem auch deutlich, wie praktisch dieses Reittier ist.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber hat die Community das dann doch positiv aufgenommen?
Die Community diesen
teuren Preis von dem Greifen, weil das jetzt klingt jetzt so, als macht es ja auch tatsächlich Spaß, dann dieses Viech irgendwie zu entdecken. Und
ja, die meisten hängen, glaube ich, tatsächlich doch an den 250 Gold ein bisschen
fest. Ja, das, aber ich kann das auch super gut verstehen, ehrlich gesagt. Ich habe ja bei mir in der Gilde, die ist ja nicht klein, habe ich mal rumgefragt, wie steht's denn bei euch so? Wie findet ihr denn das mit dem Greifen? Und 250 Gold ist selbst für Leute, die ganz schön lange Guild Wars spielen, häufig auch eine harte Summe. Und zwar deswegen, weil sie wissen, wie lange sie für 250 Gold arbeiten müssen. Mhm. Und 250 Gold sind nicht irgendwas, was man schnell mal aus der Portokasse bezahlt, außer man ist der, glaube Tobias aus meiner Gilde, der mir mal eine Farbe für 250 Gold einfach so geschenkt hat. Und ich so, was? Oh Gott. Oh, vielen Dank. Ja,
aber man muss dazu sagen, man kann sich das auch direkt kaufen, oder? Also ich meine, der DLC, Entschuldigung, das Add-on kostet ja im Vergleich zum Hauptspiel Geld, 40 Euro oder sowas, gell? Um den Dreh rum, gibt es verschiedene Editionen. Ja, genau. Aber da kannst du ja zusätzlich wahrscheinlich noch so Kristalle oder Diamanten oder wie heißt die Währung da?
Diamanten, genau. Gems.
Und die kannst du natürlich auch gegen Gold umtauschen.
Ja, also richtig.
Die Möglichkeit gibt es trotzdem.
Du brauchst aber in der Standard-Edition sind keine Diamanten drin. A. Die Deluxe-Edition kostet 79 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Da sind 4000 Diamanten drin, also ungefähr genau der Gegenwert, den du auch so bezahlen würdest, wenn du die Diamanten mit Geld im Laden, im Schwarzlöwen, egal, keine Details. Also wenn du die Diamanten einfach so kaufen würdest, das deckt sich ungefähr. Und dann musst du sie noch umwandeln. Du wandelst sie immer mit einem Verlust um. Das ist tatsächlich abhängig davon, wie gerade der Kurs ist. Der Kurs errechnet sich anhand von, wie viele Leute haben gerade Diamanten in Gold gewechselt, wie viele Leute wechseln Gold in Diamanten. Das geht ja auch. Also du kannst ja auch zurückwechseln. Natürlich geht der Spieler da immer mit einem minimalen oder auch mal größeren Verlust raus, weil ArenaNet an der Nummer natürlich auch was verdienen will, logischerweise. Was sie ja auch tun. Letztendlich sind es ja nur virtuelle Güter, logischerweise. Mhm. Aber wie gesagt, 250 Gold, da war meine Gilde, die einen haben gesagt, also wenige haben gesagt, ah ja, es geht schon. Und andere haben gesagt, das ist aber ganz schön viel Kohle für so ein fancy Pet. Was mich ein bisschen geärgert hatte, war, ich hatte kurz davor, hatte ich mir meinen ersten Precursor, das ist so eine Vorstufe für eine legendäre Waffe, mal gekauft, weil die irgendwie für ein Appel und ein Ei immer zu haben war. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt schlägst du zu, jetzt kaufst du den Quatsch endlich mal. Und dann komme ich am Ende des Spiels an und denke so, was, die wollen noch 250 Gold für den Greifen haben? Das ist ja wohl, hier, nimm meinen Precursor wieder zurück. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber tatsächlich, der Greif ist eine Sache, die einfach Spaß macht tatsächlich. Das ist Luxus, man braucht ihn nicht, man braucht ihn tatsächlich nicht. außer vielleicht für einen Beherrschungspunkt, bin mir nicht ganz sicher.
Ja, ich glaube ja, für den einen habe ich ihn mein, ich habe einen wie ein Blöder versucht zu bekommen.
Darf ich raten?
Und ich habe es erst mit dem Rat Greifen
der
geschafft.
Der altehrwürdigen Königin? Ja, genau. Danke, ich auch. Ja. Exakt genau das. Aber ist das nicht geil, wenn man dann oben von dem Berg runter segelt und dann durch das Tor und dann die Säule hochzieht und dann da oben landet? Das ist so
ein... So habe ich es gar nicht gemacht.
Wie hast du es denn gemacht?
Ich bin irgendwie auf einen von diesen Köpfen drin draufgesprungen mit dem Springer und von dort konnte ich dann mit dem Greif irgendwie in die Mitte und von dort konnte ich dann zu dem Punkt.
Ja.
Also ich habe es alles von innen gemacht.
Die coolen Kids machen das folgendermaßen. Du gehst halt raus, gegenüber auf, also du gehst halt...
Ja, das ist ja schon viel geiler, das muss ich schon mal zugeben. Ja.
Du gehst halt raus auf den Berg gegenüber, du weißt schon, ne, direkt gegenüber ist ja der Berg, ganz nach oben. Dann gehst du da, springst dann runter mit dem Greif, du weißt, ziehst ihn runter, saust dann in das Grab rein, ist natürlich ein bisschen knifflig durchs Tor. Ich habe es beim ersten Mal geschafft, es war super geil. Und habe dann direkt vor der Säule das Vieh hochgezogen.
Oh, wie großartig, das muss ich nachher gleich ausprobieren.
Es war so super und ich so, yes, yes. So cool.
Oh nein, da ist mir echt mal ein Erlebnis entgangen, wenn ich jetzt überlege, wie langweilig ich das gemacht habe.
Ich habe auch lange da rumgesprungen mit dem Springer und habe auch versucht, mit dem Raptor darüber zu kommen. Es hat alles nicht funktioniert. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, so, Moment mal, du hast ja jetzt den Greif. Jetzt machst du es mal richtig cool. Und dann bin ich mal rausgegangen. Das war sehr geil.
Sehr cool. Und es gibt noch diese Greifenrennen, die man wahrscheinlich nur mit dem Greif wahrscheinlich machen kann, so wie es klingt, gell?
Ja, ich glaube schon. Nee, tatsächlich kannst du die nur mit dem Greifen machen. Und die sind, die teilen sich auf in einmal Elite-Rennen und einmal Meisterrennen. Die Elite-Rennen sind jetzt auch nicht einfach, aber die sind durchaus so nach dem zweiten, dritten, vierten Versuch kann man die ganz gut stemmen. Die Meisterschaftsrennen sind tatsächlich hart. Also da musst du den Vogel schon, da musst du wirklich genau wissen, wo, also um den Greif mal zu erklären. Der Greif kann nicht selber, das hat der Matthias ja schon gesagt, in die Lüfte steigen. Immer nur so ein ganz kleines bisschen, aber dann sinkt er auch schon wieder. Und du kannst ein bisschen mit dem gleiten. Was du aber mit dem machen kannst, ist von einem hohen Punkt, deswegen habe ich das gerade bei diesem Beherrschungspunkt, den ich mit dem Greifen so einkassiert habe, erzählt. Mit dem Greifen kannst du in den Sturzflug übergehen. Und aus dem Sturzflug kannst du dann wieder in den normalen Modus wechseln. Und sobald du dann in dem normalen Modus bist, in Anführungsstrichen, dann hat er so eine super Geschwindigkeit drauf und prescht wie so ein Wahnsinniger über die Karte. Natürlich auf der Höhe, auf der du vorher warst. Du musst also gucken, dass du nicht vorher auf den Boden klatscht. Tut dir nicht weh. Der Einzige, der dabei Schaden nimmt, ist der Greif. Der verschwindet dann halt kurzzeitig und dann kannst du ihn wiederholen. Also es ist kein Beinbruch oder Flügelbruch für den Greifen in dem Fall. Aber du musst halt bei diesen Meisterschaftsrennen musst du halt sehr, sehr genau wissen, wo gehe ich in den Sturzflug, wo muss ich das Vieh wieder hochziehen. Und das ist wirklich, das ist eine Millimeterentscheidung manchmal, habe ich das Gefühl, weil du durch so Ringe fliegen musst. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Hindernisparcours. Und wenn du einen Ring auslässt, ist das Rennen halt gelaufen. Ja, also dann kannst du es auch gerade lassen, weil es ist in bestimmten Zeitfenstern musst du das erledigen.
So Pilot Wings, oder?
Ja, genau. Und du musst halt wirklich das Ding musst du beherrschen. Also du musst nicht den Vogel unbedingt beherrschen. Das ist jetzt dann hinterher keine Kunst mehr, aber du musst wissen, wann du was mit dem Vogel an welcher Stelle machst. Und das ist echt knifflig, gerade bei den Meisterschaftsrennen, finde ich.
Matthias, was würdest du denn sagen, was ist denn sonst noch? Also es klingt jetzt so, klar, coole neue Mounts, neue Maps, offene, zum Erkunden einladende Landschaften. Was ist denn sonst noch so drin in diesem Add-on, für was sich's lohnt zu spielen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Story ziemlich gut erzählt, wenn man spielt. Also ich muss sagen, ich habe zu keinem Zeitpunkt in der ganzen Guild Wars-Zeit so sehr die Story auch verfolgen können, wie in dem, in dem Add-on. Es wird einfach, sie haben sehr viel daran gearbeitet, wie sie die Story erzählen. Das haben sie in Heart of Thorns schon ein bisschen weiterentwickelt. So im Grundspiel hatte man immer noch so Szenen, wo sein Charakter dann quasi vor so einem Hintergrund gezeichnet wird und dann die Person, die mit der Charakter redet. Und da gab's immer solche Dialoge. Und in Heart of Thorns sind sie darin übergegangen, dass das quasi in der Game Engine selbst erzählt wird mit dem Charakter, mit dem man dann auch während die Geschichte erzählt wird, da drin rumlaufen kann. Und ich finde, das haben sie in Path of Fire wirklich perfektioniert. Sein eigener Charakter, der redet auch, der hat auch eine Sprachausgabe und das kann stören. Aber ich muss sagen, ich identifiziere mich tatsächlich ein bisschen damit, weil der ist eigentlich, der passt einfach perfekt auf den Charakter auch drauf, wie er sich verhält und wie er spricht und wie er sich ausdrückt. Und dann ist halt die Story ist erstmal gut und sie ist großartig erzählt. Und das muss ich sagen, allein dafür lohnt sich schon, das Spiel zu machen. Also allein das Add-on zu kaufen.
Natürlich technisch geht es ja, gell? Also technisch kann ich ja quasi jetzt damit einsteigen und dann bekommt man so, wie man es von MMOs kennt, so einen einmaligen Boost, dann hast du irgendwie gleich einen Level 80 Charakter. Aber versteht man dann auch die Geschichte und was da erzählt wird, wenn man jetzt quasi als Neuling damit einsteigt?
Nein.
Natürlich sieht man nicht das große Ganze.
Genau.
Das stimmt. Allerdings glaube ich, die Story wäre nicht mein größtes Problem damit, wenn ich einen Charakter auf 80 boosten würde und dann einfach direkt mit dem Add-on anfangen würde. Es geht einem wahnsinnig viel an Spielerfahrung einfach auch verloren dadurch. Also ich glaube, es fehlt einem viel mehr so dieser ganze Weg dorthin. Klar, dazu gehört auch die Story, die man bisher gespielt hat, aber eben auch einfach Spielmechaniken und so weiter. Also ich kann es auch in anderen MMOs nicht ganz nachvollziehen, wenn man es anfängt und mit seinem ersten Charakter einen Character-Boost macht und einfach mal die ersten 100 Level überspringt. Also es hat einen Grund, dass diese Level da sind. Und das ist auch.
Muss man ja auch nicht, oder? Man kann ja trotzdem einfach ganz normal aufleveln im Grundspiel.
Man kann natürlich ganz normal aufleveln, ja. Und was natürlich dann auch noch dazu kommt, sind wieder neue Elite-Specializations. Manche sind gut, manche sind weniger gut. Also ich weiß nicht, wir haben jetzt schon mal darüber ein bisschen gesprochen, oder ihr auch im letzten Podcast, dass eben die normalen Charakterklassen sind Basisklassen und dann kam mit dem ersten Add-on kamen da quasi so Elite-Klassen obendrauf, indem man im Grunde genommen in dem Talentesystem, das Guild Wars hat, neue Talente bekommt und neue Fähigkeiten und dafür hat jetzt in Path of Fire wieder jede Klasse nochmal ein neues Set bekommen. Und wenn man da halt auf Variation steht, dann ist das natürlich super. Ich persönlich spiele es ein Thief und ich mag die neue Elite Specialization gar nicht. Aber es hindert mich jetzt nicht dran, da trotzdem ein bisschen rumzuprobieren und rumzuspielen und ja.
Lass mich ganz kurz nochmal auf die Story zurückkommen. Und zwar, Path of Fire stimmt dir da absolut zu, auch wenn das Add-on, ich habe es im Test auch schon geschrieben, so in der Mitte so ein bisschen ziellos durch die Gegend meandert, habe ich den Eindruck gehabt. Sie hätten das schneller irgendwie auf den Punkt bringen können. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl so, jetzt habe ich was gemacht, aber es hat so nichts geführt. Ja, also du kennst,
du weißt nicht so ein bisschen, bevor es dann völlig ausflippt.
Ja, genau. Und wir wissen beide, wie es völlig ausflippt. Ich dachte auch so, what the fuck? Was geht denn jetzt hier? Aber das ist genug gespoilert. Die Storywriter bei ArenaNet haben das tatsächlich seit der Living World Season 3 ziemlich gut hingekriegt. Also das war schon für mich tatsächlich.
Stimmt, da hat's angefangen.
Da hat's angefangen, richtig gut zu werden. Also Heart of Thorns hat auch eine okay Geschichte, aber die ist auch manchmal ein bisschen wirr und manchmal verliert man innerhalb des Dschungels noch mehr den Überblick, was das angeht. Aber Living World Season 3 war richtig so ein wow, wie cool. Also richtig gut erzählt, richtig schöne Handlungen, richtig logisch und auch mit ein paar coolen Momenten, wo du dann immer denkst, wow, sowas hauen die einfach für Umme raus. Das ist echt
ein Knaller, ne? Man muss ja auch dazu sagen, diese Living World, das wäre jetzt der letzte Punkt, den ich jetzt auch noch gemacht habe, weil das ist auch ein Grund, warum man dieses Add-on spielen sollte, weil es nicht das ist, was es jetzt ist, dass man kauft und wenn man das durch hat, dann hat man den Content durch, sondern die Living World ist ein großer Teil von Guild Wars. Das war im letzten Add-on auch schon so. Also ich fand zum Beispiel auch Heart of Thorns ist mit der Living Story noch mal viel, viel, viel besser geworden.
Ja.
Und das erwarte ich bei Path of Fire ehrlich gesagt auch. Das ging jetzt schon los. Und da kriegt man dann auch mit jedem Living World Type bekommt man eine neue Map dazu.
Neue
ist nicht garantiert.
Ja, genau.
Neue Mechaniken, neue neue Story.
Auf jeden Fall wieder so eine Cryptocurrency, auf jeden Fall noch wieder dazu. Also so eine Pseudowährung, die man auf jeden Fall dann auch wieder braucht. Nerv, aber egal, was soll's. So ist es halt in MMOs. Man muss die Leute ja auch bei Laune halten durch einen lustigen Grind.
Ein bisschen farmen das.
Sammeln Sie bitte so und so viel 1000 entfesselte Magie, um das und das damit zu kaufen. Ja, okay, mache ich. Aber Living World Season 3 war fantastisch und ich kann auch jedem nur empfehlen, der, wenn er dann mit Path of Fire einsteigen möchte, sich das im Zweifelsfalle auch zu kaufen. Die Living Worlds Seasons funktionieren so, wenn man zum Zeitpunkt des Erscheins, die haben meistens so zwischen 5 und 6 Episoden. Und wenn man zum Zeitpunkt des Erscheinens einer Episode sich einfach einloggt, dann kriegt man diese Episode umsonst. Wenn man dieses Zeitfenster versäumt, also sprich zum Beispiel, die nächste Episode ist gerade live gegangen, dann kriegt man die alte halt nicht mehr umsonst und muss dafür dann...
Aber du musst Path of Fire dafür haben.
Ja, genau. Du musst Path of Fire dafür haben. Du musst auch für die Living World Season 3 musst du übrigens auch Heart of Thorns haben. Also das kommt noch dazu. Also das eine geht nicht ohne das andere. Aber wenn man dann sich zu dem richtigen Zeitpunkt einloggt, dann kriegt man eben diese Map. Und bei Living World Season 3 waren es tatsächlich 6 Karten zusätzlich mit eigenen Mechanismen, teilweise auch sehr abgefahren. Drakonis Mond, sage ich nur. Ach, was für eine fantastische Karte, auch wenn sie furchtbare Höhenstufen auch wieder drin hat, aber deutlich übersichtlicher als Heart of Thorns. Wenn man sich dann halt nicht einloggt zur richtigen Zeit, muss man halt 200 Diamanten in Anführungsstrichen investieren. Das sind, glaube ich, 2,50 Euro, wenn mich nicht alles täuscht oder sowas. Also
kommt ungefähr hin.
Ja, genau. Für eine Episode. Dann geht dann die Geschichte da weiter, auch wieder mit Vollvertonung, auch wieder mit einzelnen Missionen und so weiter und so fort. Man kriegt eine neue Karte. Da gibt es dann im Zweifelsfall wieder neue Meta-Events, neue Bosse zu legen, neue Eindrücke zu sammeln, neuen Spaß zu haben und so weiter und so fort. Und das kriegt man halt tatsächlich für umsonst, wenn man zum richtigen Zeitpunkt da ist. Und das finde ich in der Form, außer vielleicht jetzt bei Path of Exile oder so, ist es in dem Bereich ein ziemliches, wie soll ich sagen, Alleinstellungsmerkmal.
Das klingt schon echt nicht schlecht, ja. Dafür, dass man eben nur einmal Geld ausgeben muss für so ein Add-on. Ja. Was hat sich denn, du hast, glaube ich, gesagt, so Raids oder solche Geschichten sind jetzt da nicht groß neu dazugekommen, oder?
Einer ist inzwischen da, ein neuer Raid. Aber weil ich, die Raids sind ja nochmal eine ganz andere Geschichte. ArenaNet hat ja damals, als sie Guild Wars 2 rausgebracht haben, gesagt, hey, wir lösen die heilige Dreifaltigkeit auf, keine Tanks, keine Heiler, keine Schadensausteiler, bla 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 und so weiter und so fort. Und erstmal alle so, und die andere Gruppe hat gesagt, yay, geil, wie cool, endlich mal ein neuer Ansatz. Mit Heart of Thorns haben sie die Raids eingeführt und vor den Raids war das auch tatsächlich wahr. Ja, also auch Fraktale, das ist wieder noch so eine Untergruppe von Dungeons, die nach einem bestimmten Muster funktionieren. Da brauchtest du so einen Kram auch nicht unbedingt. Aber jetzt mit den Raids musst du tatsächlich diese Dreifaltigkeit, da ist sie wieder. Sie ist erforderlich. Sonst kommst du nämlich nicht über die Runden in so einem Raid. Und du musst bestimmte Kriterien erfüllen, um in einem Raid mitmachen zu können. Also du musst halt als Waldläufer vielleicht in den sauren Apfel beißen und ein Druide werden. Das ist die Elite-Spezialisierung, die in Heart of Thorns dazu kam. Und ein Druide ist halt nichts anderes als ein dummer Heiler, ja. Und dann spielt der Waldi, der normalerweise so ein, wie soll ich sagen, doch ein eher offensiver Charakter ist, plötzlich den Typen, der so, ja, ich heile euch und so weiter. Damit muss man leben können. Und oder du spielst halt, du bist normalerweise ein Waldi, der irgendwie die typische Berserker Ausrüstung hat, damit bist du auch in einem Raid nicht unbedingt der gern gesehenste Gast. Also, weil natürlich kannst du, kannst auch mit einem Berserker Waldi in einem Raid mitmachen. Also, da muss dann die Gruppe entsprechend funktionieren. Aber für gewöhnlich geht man also in Raid mit einem Zustandsschaden Waldi, also mit einem Damage over Time Waldi, der halt den Boss, den man dann legen muss, oder die verschiedenen Bosse, die man legen muss, dann eben auch noch mit Zuständen beschlägt und so weiter und so fort, damit die anderen es dann einfacher haben. Du musst halt, um in einem Raid bestehen zu können, musst du wirklich das Metagame, dich mit dem Metagame auseinandersetzen. Das heißt, du musst wissen, wie deine Klasse funktioniert, wie sie mit anderen Klassen funktioniert und welche Erfordernisse für die ganze Gruppe, es sind 10 Leute, die da reingehen, welche Erfordernisse die erfüllen müssen, um das über die Bühne zu bekommen. Und was halt vorher für Guild Wars gegolten hat, nämlich jeder ist erstmal für sich selbst verantwortlich, ist einem im Raid spätestens aufgehoben. Also da musst du wirklich einen Tank haben, da brauchst du einen Heiler, da brauchst du Schadensausteiler, genau.
Ja, und vor allem nicht jeder kann bei allem mitmachen. Ja, ne? Genau. Das ist halt das. Bisher waren so die ganz großen Events und wir kämpfen gegen diesen großen Drachen. Da haben halt auch irgendwelche Noobs einfach Spaß mit haben können, indem sie halt einfach mit reingerannt sind. Klopfen sie halt irgendwo ein bisschen drauf rum und haben alle Spaß. Und das hat auch schon ein bisschen Guild Wars ausgemacht. Und es geht da schon verloren, muss man sagen. Ja. Also es schließt schon Spieler aus.
Definitiv. Also ich,
Ist ja nur ein Segment davon, oder? Ist jetzt ja nicht so schlimm, weil es gibt doch trotzdem noch.
Warte mal. Die Raids sind schon eine sehr besondere Besonderheit. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe noch keinen von innen gesehen. Und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil Heart of Thorns hat damals ja Jürgen Stöffel getestet. Da kamen die Raids gerade raus. Und ich habe dann Heart of Thorns zwar auch am Anfang relativ intensiv gespielt, habe aber dann gedacht, so ja, Raids kommen mal später. Ne? Und in dem Moment, in dem ich gedacht habe, Raids ja kommen mal später, habe ich halt festgestellt, dass ich mit meinen Specs, die ich habe, also auch wie ich meine Klassen spiele und so weiter und so fort, halt im Raid nichts verloren habe. Denn das kommt nämlich noch on top. Es ist halt nicht so, dass du einfach mal deine Charakterklasse mit ein paar Klicks umändern kannst. Nein, du brauchst dafür auch die entsprechende Ausrüstung. Und eine Ausrüstung in Guild Wars, eine aufgestiegene Rüstung mit den entsprechenden Werten zusammenzukloppen, da sitzt du aber mal ganz schön ein paar Wochen dran rum. Und das machst du nicht einfach mal so an dem Nachmittag.
Außer du bringt dir der Level dann auch nichts mehr für einen neuen Charakter oder so, oder?
Bitte?
Da bringt dir dann auch der Level-Boost nichts mehr, den man bei einem neuen
Du brauchst tatsächlich aufgestiegene Ausrüstung im Zweifelsfall für die Raids und oder halt Elite oder halt, nee, was rede ich, oder halt legendäre Waffen. Und das kriegst du nicht einfach mal so mit einem Level-Boost. Also da musst du dich auch schon richtig lange um Materialien bemühen. Da musst du richtig lange an den Crafting-Stations rumstehen. Und du musst vor allen Dingen auch erstmal deine Crafting-Skills nach oben pushen. Also du musst
halt. Ja, und es reicht ja dann aber auch nicht, die Sachen zu haben, weil dann kommt ja noch ein zusätzlicher Punkt. Was ja bisher immer absolut verpönt war, waren solche Damage-Meter.
Ja, genau.
Und mittlerweile haben aber Spieler sind dazu übergegangen, dass sie quasi Third-Party-Add-ons benutzen, um einen Damage-Meter zu haben. Ja. Und viele Raid-Gruppen haben das auch als Pflicht. Das heißt, was ein großer Faktor von Guild Wars auch immer war, niemand hat wirklich gesehen, was du machst. Also du konntest auch theoretisch total verkacken. Es war völlig egal, weil es hat einfach niemand gesehen. Ja. Und solange alle überlebt haben, waren alle glücklich. Genau. Und jetzt kannst du aber wirklich in so einer Raid-Gruppe sein und einfach nicht deine Top-Rotation drauf haben und rausfliegen. Und es ist halt einfach nicht so dieser Spirit, den man bisher halt bei Guild Wars gesehen hat.
Also es reicht, wie gesagt, nicht einfach mitmachen zu wollen. Du musst dich halt wahnsinnig darauf vorbereiten. Du musst ready sein. Es dauert halt richtig lange. Und dann musst du halt deinen Charakter auch noch so spielen können, was auch nicht unbedingt immer einfach ist, dass er dann auch funktioniert. Also wenn du die Rotation von einem Zustandsschaden, weil die nicht drauf hast und nicht an der richtigen Stelle stehst und nicht die Skills in der richtigen Reihenfolge aktivierst, dann kannst du auch gerade zu Hause bleiben. Also ist halt so.
Okay, aber das klingt jetzt für mich schon so, als wäre das halt der Expertenlevel ganz am Ende des Spiels und man hat davor schon sehr viel zu tun, bevor man an diese
Der Rest geht einem ja nicht verloren.
Aber trotzdem, die Raids sperren Leute schon tatsächlich aus. Die Fraktale haben Leute schon ausgesperrt, finde ich so ein bisschen. Also die Fraktale, um das mal zu erklären, funktionieren folgendermaßen. Bis Stufe 30, glaube ich, ist es, wenn mich nicht alles täuscht. Bis Stufe 30 ist es egal. Da kannst du da auch ganz normal mit normaler Ausrüstung reingehen. Und ab Stufe 3, Matthias, korrigiere mich, wenn ich Blödsinn erzähle.
Immer.
Ja, genau. Und ab Stufe 30 kommt halt so ein Qual-Level in das Spiel rein, dass du halt so wirkliche
Das habe ich mit 30 auch gemerkt. Ja,
das sind so Mini-Dungeons, die du machst und du nimmst halt automatisch Schaden in diesen Mini-Dungeons und du musst halt entsprechende Infusionen in deinen Rüstungen haben, um diesen Qual, um diesem Zusatzschaden entgegenzuwirken. Und das ist schon, inzwischen ist es ein bisschen einfacher. Es war früher deutlich komplizierter, diese Qual- oder diese Anti-Qual-Stufe zu erreichen. Inzwischen ist es durch Anpassungen, durch Patches, durch neue Händler, die dann in den Fraktalen rumstehen, beziehungsweise im Vorraum, ist es deutlich einfacher, die Stufen zu erreichen, dass man da auch weiterkommt und dann vielleicht auch mal irgendwann die höchste Qualstufe schafft. Aber auch das ist was jetzt nicht jeder unbedingt macht, weil man sich...
Ja, aber, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, die Fraktale wiederholen sich.
Ja, ja, natürlich. Das heißt, ja, klar.
Die werden nur schwerer, ja. Aber das heißt, wenn du nur die Fraktale selbst spielen willst, um den Content zu sehen, kannst du auch einfach die ersten Stufen
natürlich
alles spielen.
Die ersten 20 oder 21 sind es ja inzwischen, ist ja ein neues Fraktal dabei, Albtraum oder so. Genau, das stimmt schon. Aber wenn du das richtig geile Loot in Anführungsstrichen, beziehungsweise am meisten Kohle, Leute, für euch da draußen, am meisten Kohle macht man in Fraktal 40. Das ist ein bisschen repetitiv, aber man kann da in einer Stunde schon 40 Gold drehen, wenn man sich geschickt anstellt, so. so viel zu mir, von mir dazu, genau. Aber wie gesagt, die Raids sind tatsächlich ein Sonderding und um auf deine Frage zurückzukommen, Manu, von ganz am Anfang, Path of Fire hat jetzt auch einen eigenen Raid.
Wunderbar, dann haben wir, glaube ich, schon sehr viel abgedeckt, wenn ihr nicht noch was habt. Story haben wir, Mounts haben wir, Raids. Die Meta-Events, die sind ja auch immer ein großes Thema, die sind aber immer so saisonal bedingt, oder?
Nee, also es gibt Karten-Meta-Events, die waren im Heart of Thorns waren die sehr ausgeprägt. Das haben auch viele Leute kritisiert, dass im Grunde genommen eine Map nur für das Event besteht. Dies haben sehr abgenommen in Path of Fire, was ich persönlich nicht schlecht finde, weil ich fand auch, mich hat es ein bisschen gestört, dass viele Karten so von den Events bestimmt waren. Und was du jetzt gerade ansprichst, diese Saisonalen, die gibt's auch. Das sind aber im Grunde genommen wie so Festivals, die man aus anderen MMOs auch kennt. Da gibt's halt ein Winterfest. Also
Halloween, Weihnachten
und solche Geschichten. Ja, und Halloween und so Sachen, genau.
Mit Jumping Puzzles. Boah, Gott.
Maßlos übertrieben.
Ja, furchtbar. Das ist die Seuche. Also das Jumping Puzzle in der, Gott, wo ist denn das? In der Silberwüste, das ist das Schlimmste überhaupt. Wie lange?
Ja, da braucht man halt dann einen Guide dafür.
Da braucht man halt auch einen Tag, glaube ich. Ne? Also das ist.
Aber jetzt mit den Mounts geht's. Ja. Also du kannst Mounts da drin verwenden.
Ich habe tatsächlich das Große tatsächlich erst mit den Mounts gemacht und habe dann die ganze Zeit in meinem Gildenchat dann geschrieben, so, boah, ich weiß nicht, wie ich das ertragen hätte können ohne Mounts.
Das ging schon.
Ja, ich fand's gut. Aber das schlimmste Jumping-Puzzle, das muss man jetzt mal auch festhalten, ist das, was direkt am Eingang von Löwenstein rechts an der Ecke ist. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, wo du ganz nach oben, wo auch die Taucherbrille ganz oben ist. Das ist so schrecklich, so schrecklich. Das hat mich tatsächlich gebrochen. Ich hatte wirklich,
Fandest du das schlimmer mit dem, in dieser Höhle drin, wo dieses Schiff drin steht? Dieser Zeppelin.
Ja, das fand ich okay, glaube ich.
Das bricht, glaube ich, die meisten Leute. Da habe ich die meisten Leute weinen sehen.
Ich weiß gar nicht genau, ob ich das gemacht habe. Also wie gesagt, ich habe ja auch nicht alle gemacht, weil ich ja an diesem einen, neben Löwenstein, wenn man auf Löwenstein auf den Haupteingang zureitet, da ist dann irgendwo auf der rechten Seite ist irgendwie so ein, bei den Ettins muss man nach oben und da ist dann so ein Jumping-Puzzle. Und ganz oben, ich wollte das Taucherbrillen-Achievement haben. Ja. Und
ich glaube, das meine ich doch.
Das meinst du, genau. Wo du dann auch.
Da muss man nach dem Jumping Puzzle noch weiter hoch und zur Taucherbrille und genau, dann in so einen kleinen
reinspringen. Genau. Und ich habe mir ohne Scheiß, ich habe mir extra für dieses verkackte, jetzt muss man es mal so nennen, wie es ist. Für dieses verkackte Jumping Puzzle habe ich mir extra ein Asura Mesma gebaut. Natürlich mit einem Character Boost, logisch, klar, alles andere wäre auch Schnullibulli. Und selbst mit dem habe ich gedacht, ich flippe aus. Ich meine, ein Mesma, hallo. Und ein Asura, hallo.
Naja, ist ja easy.
Ja, easy habe ich mir auch gedacht. Aber jetzt packst es. Und habe das dann irgendwie auch wieder 10, 15, 20 Mal probiert. Und dann habe ich mir gedacht, Taucherbrillen-Achievement my ass. Und habe das dann gelassen.
Dann wartet man unten, bis er ein freundlicher Mesma tatsächlich oben steht und die Leute nach und nach
hochwartet. Das haben sie mir auch in der Gilde angeboten, aber das hat mein Stolz nicht zugelassen.
Ah, verstehe. Richtig,
ja. Und dann habe ich halt für mich entschieden, tja, dann war es das für mich. Und inzwischen gibt es ja wieder neue Jumping-Puzzles mit wieder neuen Taucherbrillen.
Ey, es ist alles große. Man muss Jumping-Puzzles, muss man mindestens zu zweit machen und sie müssen richtig schwer sein, dass man irgendwann mal im Teamspeak schreit.
Ja, ich kann auch einfach so in die Tischplatte beißen. Also.
Ja, es ist so super, wenn man so 20 Minuten von Absatz zu Absatz und dann sieht man seinen Kollegen an einem vorbei schreiend runtersegeln.
Vor allen Dingen, weil ja auch in den Jumping-Puzzles dann gerne auch mal die Gleitschirme nicht funktionieren.
Ja, das heißt, man knallt richtig schön unten auf und darf nochmal ganz von vorne anfangen. Ja,
das ist total gut.
Klingt nach sehr viel Spaß. Aber jeder hat so seine Fetisch.
Ne? Aber nochmal zu Path of Fire zurück, das war, glaube ich, das Thema. Was ich übrigens Path of Fire sehr, sehr hoch anrechne, ich weiß, es haben einige Leute geschafft. Ich habe es nicht geschafft, das Ende von Heart of Thorns von der Story alleine zu spielen. Weil das Ende, die letzte Instanz, ist tatsächlich insbesondere in Heart of Thorns nicht so einfach. In Path of Fire, wenn man so das Gefühl hat, man kommt so langsam, aber sicher zum Finale und die Zeichen sind sehr deutlich. Also die schreiben das wirklich in Anführungsstrichen mit 20 Meter hohen flammenden Buchstaben auf den Monitor. Achtung, jetzt Finale. Ja,
mit so leuchtenden, blinkenden Pfeilen.
Dann nimmt man sich ein bisschen Zeit und dann kriegt man das auch alleine gewuppt. Während man bei Heart of Thorns vielleicht das ein oder andere Mal auch in die Tischplatte beißt, während man versucht, die letzte Instanz alleine zu meistern. Es kommt immer ein bisschen auf die Klasse an, es kommt ein bisschen darauf an, wie man seinen Charakter beherrscht, es kommt ein bisschen darauf an, wie dumm man sich anstellt bei Heart of Thorns. Ich kenne Leute, die haben das alleine gemacht, aber bei Path of Fire kann man es auch einfach alleine schaffen. Also das ist alles ganz cool, während man bei Heart of Thorns alleine schon deswegen irgendwann das ein Vollhorn kriegt, weil wenn man dann einmal drauf geht und ich meine so richtig drauf geht, dann fängt man halt wieder komplett von vorne an und das ist in Path of Fire Gott sei Dank nicht der Fall. Also
ja,
das ist halt schöne Rücksetzpunkte auch innerhalb der Mission und man muss dann nicht den ganzen Klabuster nochmal von vorne machen und das muss man bei Heart of Thorns in der Tat, also zumindest den ganz langen Teil mit den ganzen Kämpfen in diesem ganz kleinen abgesperrten Bereich.
Das wird halt dann frustrierend.
Ja, das frustriert halt die Sau, genau. Und das ist bei Path of Fire.
Aber das beantwortet jetzt auch meine letzte, das wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen, ob man es eben auch als Solospieler irgendwie sich sowas anschauen kann, aber das hast du ja damit im Prinzip schon beantwortet. Genau. Natürlich ist es ein MMO und man spielt wahrscheinlich schon viel mit Leuten, aber man kann dieses Path of Fire auch als Singleplayer-Spieler genießen.
Definitiv. Genau. Also man kann es auf jeden Fall alleine spielen. Und der Elder Dragon, also es geht ja da immer um diese Drachen, die Welt bedrohen. In Path of Fire heißt der Kralkatorik. Und ich finde es den besten Fantasy-Namen für eine Kreatur überhaupt. Du weißt genau, also, keine Ahnung, im ersten Teil, wir kämpfen gegen Seitan und so, weiß ich, klingt wie eine Wurst. Aber Kralkatorik, da weißt du genau, shit just got real, so, das ist der Typ. Ich finde das großartig.
Ich finde übrigens alle Drachennamen, also ich finde auch Zaitan ist ein geiler Drachenname. Ich finde Jormag ist ein geiler Drachenname. Ich finde Primordus ist ein geiler Drachenname.
Ja, okay, Primordus ist auch schon ziemlich badass.
Ja, finde ich auch. Aber Kralkatorik oder wie ich ihn nenne, Kralkatorik, ist tatsächlich.
Na gut.
Ist tatsächlich auch ein sehr, sehr guter Drachenname. Und für alle Leute, die jetzt auf Basis dieses Podcasts Bock haben, Path of Fire zu spielen, gebt mal ein bisschen Gas, weil gerade ist läuft die Living World Season 4, erste Episode. Und die nächste, man munkelt, erscheint so in 1 bis 3 Wochen. Und wenn die erscheint, ist die erste halt nicht mehr für umsonst. Also insofern vielleicht jetzt mal Gas geben.
Aber ist es nicht so, dass wenn du nur Heart of Thorns hast und trotzdem online bist, es trotzdem für dich freigeschaltet wird, du es aber noch nicht spielen kannst, bis du Path of Fire hast?
Ja, natürlich, aber ich rede jetzt von den Leuten, die vielleicht noch gar nie was mit Guild
Wars haben. Ach so, die es noch überhaupt gar nie gespielt haben. Ja,
okay. Ja. Das kann durchaus sein, also dass es dann aktiviert wird und in dem Moment, in dem du dann Path of Fire hast, hast du den Zugriff. Also das ist jetzt Spekulation von mir, weil ich diesen Fall nicht habe, also insofern und auch nicht erlebt habe und mich auch ehrlich gesagt diesbezüglich nicht in die Details reingelesen habe. Ich weiß, dass
klingt aber nachvollziehbar.
Für das eine braucht man das für das eine braucht man das eine und für das andere braucht man das andere und insofern Genau, in 1 bis 2 Wochen. Ich weiß nicht, Manu, wann das ausgestrahlt wird hier, weil Überraschung, ja, das ist ja gar nicht guten Morgen.
What?
ja, ich muss gleich arbeiten. wie gesagt, wir haben heute den, was haben wir denn heute? Heute haben wir den 12.
12.
Den 12. Ja. Den 12.
Erste. Der 19. ist heute,
ja, genau. Der 12. Erste und in 1 bis 3 Wochen irgendwie in dem Rahmen, nichts Genaues weiß man nicht, soll schon auch die nächste Episode dann erscheinen. Genau. Und Matthias, ist da gespielt, hast du?
Noch nicht.
Dann hast du
ich weiß, ich habe jemanden. Ja. Also ich hab's schon frei, aber ich hab's nicht. Nein.
Matthias, ohne Scheiß, du hast was verpasst und zwar die beste Zeit auf Istan hast du versäumt.
Was?
Ja, und zwar ein kleiner Exkurs. Wir können solange wir unter einer Stunde bleiben, ist alles cool, oder? Und wir haben erst 54 Minuten. Was mich wirklich fertig gemacht hat und wo ich gedacht habe, okay, jetzt hat mein Leben keinen Sinn mehr, war der Patch, der am 9. rausgekommen ist, vor wenigen Tagen. Da haben sie nämlich mal wieder ein bisschen Feintuning gemacht und sie haben beim Meta-Event, beziehungsweise beim großen Event auf Istana, haben sie das Multilooting entfernt. Und ich so, nein!
Was? Sie haben was entfernt?
Pass auf. Kannst du dich noch an Tahrir ganz am Anfang erinnern?
Ja.
Genau. Da konnte man nämlich durch einen Charakterwechsel, wenn man unten in Tahrir war, ja, und man hat dann irgendwie umgelockt auf einen anderen Charakter, konnte man die ganzen Kisten wieder looten. Haha, ne? Und
das ist ja schon fast ein Exploit.
Ja, natürlich, aber wenn sie es drin haben, dann ist es halt der Fehler von ArenaNet. Und ich stelle mir das halt folgendermaßen vor. Bei ArenaNet sitzen die Dudes, die Istan gebaut haben. Und also Istan ist die Map von der Living World Season 4, erste Karte, um das nochmal genau zu sagen. Die sitzen da und unterhalten sich und sagen so, ja, wir müssen aber jetzt noch für das Palavadan oder Palavadan-Event müssen wir aber noch das Multilooting deaktivieren. Ja, machen wir schon. Alles klar, machen wir. Mhm. Dann geht das Ding live, etliche Wochen gehen ins Land, die Leute multilooten sich den Arsch ab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es war wirklich Irrsinn. Du konntest dann, also das ist so ein großes Event und während des Events schaltest du halt durch das übliche Verdreschen von Mobs, schaltest du halt so Kisten frei. Und diese Kisten konntest du nicht nur einmal mit deinem Hauptcharakter, also mit dem Charakter, mit dem du das Event gemacht hast, looten, sondern du konntest sie dann mit dem Charakter nochmal looten. Also das war halt doppelt gemoppeltes Looten. Und dann konntest du noch umlocken auf einen anderen Charakter, wenn du noch ein bisschen Zeit hattest, um mit dem dann auch nochmal alles wegzulooten.
Das klingt lukrativ.
Irrsinn.
Klingt so ein bisschen wie die Höhle in Destiny.
Und der Witz war, auf Istan sammelst du halt wieder so eine Magiesorte, wie auch auf den anderen Karten, nur eine minimal andere Magiesorte, damit das natürlich wieder spannend bleibt. Ich habe ja gesagt, es ist schon wieder so eine Pseudowährung reingekommen. Und mit dieser Art von Magie und dem Einsatz eines Golds kannst du halt bei Händlern oder du kannst halt auch mit einem anderen, egal, mit anderem Zeug kannst du es auch noch kaufen. Aber du kannst halt mit diesem Zeug kannst du halt Materialkisten kaufen. Und zwar aufgeteilt in du weißt schon, Knochen, Krallen und so weiter und so fort, verschiedenster Qualitätsstufen, Leder verschiedenster Qualitätsstufen, Stoff verschiedenster Qualitätsstufen, das ist immer so ein bisschen randomized, aber wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 von diesen Kisten kaufst, hast du halt irgendwie das fetteste Leder irgendwie, sag ich mal, 110 Mal oder sowas. Und das fetteste Leder 110 Mal, du weißt, was das für ein Geld ist, ja? Und entsprechend, und halt auch das ganze andere Material kam dann auch da raus wie doof. Und entsprechend sind die Preise in den Keller gegangen, weil natürlich alle Leute genau das gemacht haben. Multilooten, bis der Arzt kommt, mit dieser Währung, die man dann da einsackt, dann eben diese Kisten kaufen und dann schön im Auktionshaus verticken oder halt, wie ich gerade, meine zweite aufgestiegene Rüstung bauen. Ich habe mir gedacht, so, ja, in 3 Wochen hast du sie, jetzt muss ich halt 6 Wochen oder sowas veranschlagen, weil jetzt
das
Multilooting entfernt worden ist. Und ich so, nein!
Ich dachte jetzt, ich hätte das Wahnsinns-Ingame-Event verpasst, aber okay.
Nein, also wirklich, also du hast halt, sagen wir mal, du hast alleine dadurch, dass du nicht dabei warst und nicht mitgemacht hast, hast du halt unfassbar viel Gold verbrannt, ohne dass du es wusstest.
Damit kann ich jetzt beruhigt schlafen gehen, zur Arbeit gehen.
Ja, genau.
Sehr schön. Ja, genau. Und dann, also, dann bei ArenaNet dann die Leute so, ach so, ja, wir müssen das noch unter das Multilooting ausmachen. Ja, klick. Ja, toll.
Sehr schön.
Naja.
Klingt aber nach einem sehr begeisterungsfähigen Add-on. Ihr könntet wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden über Path of Fire. Aber wie Petra schon gesagt hat, wir nähern uns der Stundenmarke. Ich glaube, man hat einen ganz guten Eindruck bekommen, ob Path of Fire für einen interessant sein könnte. Und wie ihr Petra gehört, wer noch nicht Guild Wars 2 spielt, beeilt euch.
Es ärgert mich ein bisschen, dass wir beide gleicher Meinung waren. Es hätte mir mehr, glaube ich, gefallen, wenn einer es einfach nur gehasst hätte mit dem Feuer von 1000 Sonnen und der andere es geliebt hätte. Dann wäre vielleicht so, ja.
Ja, ich meine, sie haben halt vieles sehr, sehr richtig gemacht.
Ja, es stimmt einfach,
was,
ja.
Was mich jetzt noch ein bisschen, also was ich mir jetzt noch wünsche, ist, es gibt ja durchaus Meta-Events auf den Karten auch, dass die sich noch ein bisschen mehr etablieren, als sie das vielleicht schon getan haben. Also sprich, dass man das Glücksspiel oder beziehungsweise das Casino-Ding in wie heißt die Hauptstadt? Hab schon wieder vergessen. Amun, genau. Da hat ja jeder mal mitgemacht. Aber das weiter hinten auf den Maps, also in Wabi und so weiter und so fort, halt auch ganz coole Sachen sind. Das wissen vielleicht die Leute noch nicht unbedingt alle. Ich glaube auch, dass die Belohnungen momentan noch nicht so geil sind. Also
das ist das Hauptproblem, glaube ich, dass das nicht so viel gespielt wird. Ja.
Genau. Um das nochmal zu sagen, bei den Meta-Events hat man halt immer die Chance auch auf ein besonderes Item, auf irgendeine Besonderheit, auf irgendwie, keine Ahnung, eine coole Infusion oder sowas, oder um es mal in einen Rahmen zu klopfen. Man hat natürlich auch so Random Loot. Und ein Gildi von mir hat jetzt neulich in einer Heimatinstanz von einem anderen Gildi von mir irgendwie eine Kiste aufgemacht und hat da eine Infusion rausgeholt, die er für 530 Gold verkaufen konnte. Und das ist schon ganz schön viel. Und die Chance auf sowas besteht immer irgendwie. Aber wenn man weiß, okay, bei dem Event fällt halt nicht so wahnsinnig cooles Zeug ab, dann werden die halt auch nicht so wahnsinnig doll gespielt. Und da müsste man vielleicht mal noch ein bisschen mehr pushen von ArenaNet und sagen, okay, pass auf, hier gibt's irgendwie geiles Zeug. Aber ich habe keine Ahnung, ob sich das inzwischen geändert hat. Ich habe mich mit den Meta-Events tatsächlich von Path of Fire jetzt in der letzten Zeit zumindest nicht mehr intensiv auseinandergesetzt.
Sehr schön. Klingt aber so, als wenn ArenaNet da weiter fleißig weiterbaut und Guild Wars 2 noch eine lange strahlende Zukunft vor sich hat. Und Matthias, der Hass von 1000 Sonnen, den hat Petra ja in die Jump-Quests gesteckt.
Das also stimmt, da war ein bisschen was da. Das ist richtig, okay.
Jumping-Puzzles. Ah, Hass.
Beste. Hashtag Beste.
Ich baue mir jetzt mit dem besten Leder eine Rüstung mit Kaffee-Infusion und freue mich dann auf das nächste Add-on. Da wird es sicherlich auch weitergehen und auf einen weiteren lustigen Cast mit euch. Ist da schon irgendwas bekannt, wie oft so ein Add-on kommt?
Nee.
Oder
nee.
Also, jetzt erstmal wieder ein, zwei Jahre so weiter?
Path of Fire kam ja wie ziemlich überraschend. Also es war ja so, ach so, ja, und wir haben ja noch ein Add-on. Und alle so, what? Oh Gott, und wann? Ja, quasi gefühlt morgen. What? Oh Gott, ja. Und ich fürchte, so machen sie es beim nächsten Mal halt auch.
Aber ist noch 2-3 Jahre hin oder so.
Ja, ganz so viel würde ich gar nicht mal sagen. Also, okay. Ja, glaube ich. Ja, irgendwie so.
Alles klar. Ich werde es mitkriegen, weil du wieder begeistert sein wirst und dann werden wir wieder einen Podcast dazu machen. Das war's für heute mit Path of Fire. Vielen Dank, Petra.
Gerne.
Und vielen Dank, Matthias. Und wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder mit einem neuen Thema. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.